Bei E.T.A. Hoffmann wissen wir, was er in seiner Berliner Zeit sehr, sehr gerne getan hat. Ne? Da hat ja E.T.A. Hoffmann am Gendarmenmarkt gelebt und ist regelmäßig zu Luther und Wegner gegangen, um die eine oder andere Flasche Wein oder Sekt zu leeren, neben etlichen Gläsern Punsch. E.T.A. Hoffmann soll dort sogar mehr Zeit verbracht haben als an seinem eigentlichen Arbeitsplatz, dem Kammergericht in der Lindenstraße, heute Sitz des Jüdischen Museums. Morgen jährt sich ja der Geburtstag von E.T.A. Hoffmann zum 250. Mal. Geboren ist ein Königsberg, aber mit Berlin eben ganz besonders verbunden. Und mein Kollege Thomas Fitzel hat eine von E.T.A. Hoffmanns Meistererzählungen wieder gelesen, den Meister Floh nämlich. 1822 erschien, Auslöser einer Berliner Staatsaffäre. Grüß dich, Thomas, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Und um Luther Wegner noch zu erwähnen, nach seinem Tod hat er auch eine Rechnung hinterlassen, die dieses Jahresgehalt betrug, was er nicht bezahlt hatte.
Okay. So, kommen wir mal zum Meister Floh. Den hast du ja jetzt wieder gelesen. Warum?
Na, ich habe mal so umgeguckt, gibt es denn eigentlich schöne neue Erscheinungen jetzt zum Anlass seines Geburtstags? Leider gar nichts, aber ich stieß dann auf eine ganz schöne Reihe, die Handbibliothek der Romantik, erschienen in dem Sezessionsverlag. Das ist ein Verlag, der in der Schweiz, aber auch in Berlin sitzt, auch mit Verlagspreisen ausgestattet wurde. Und dachte ich, okay, dann da ist nämlich der Meister Floh erschienen, in einer schönen Ausgabe mit Lesebändchen, Illustrationen. Ich würde es jetzt dir gern zeigen. Aber die Post hat mich im Stich gelassen. Deswegen in meinem Regal stand, kann ich aber auch wirklich empfehlen, die schöne Reihe, die damals in der DDR im Aufbauverlag erschien. Deutsche Klassiker, immer sehr schön mit Anmerkungen versehen, dass man nicht ganz aufgeschmissen ist bei manchen Dingen, die man heute nicht mehr versteht.
Das sieht aber ein bisschen abgegriffen aus, mein Lieber, das Buch.
Ja, hat ja auch schon
zerfleddert. Okay. E.T.A. Hoffmanns Erzählung, das heißt, da wird er sehr, sehr rasant erzählen. Es geht hin und her, er springt zwischen einzelnen Handlungsfäden und Figuren hin und her. Kann man den Meister Floh eigentlich sinnvoll nacherzählen?
Na, ich probiere es mal wenigstens den Anfang zu erzählen. Es wird einem sofort schwindelig, wenn man versucht, das nachzuerzählen. Dabei ist dieser Roman, diese Erzählung ja eigentlich ganz klassisch linear erzählt, ein Märchen in 7 Abenteuern zweier Freunde. Und da fangen wir am Anfang an. Es geht um einen jungen Mann, Peregrinus Tyß, der war auf Reisen in fernen Ländern, kommt nach Frankfurt zurück, es spielt diesmal in Frankfurt. Seine Eltern sind gestorben, er erbt das Vermögen und das Haus und lebt da jetzt ganz zurückgezogen, so eingesponnen in auch so einer Kinderwelt. Er wird betreut nur von einer alten, hässlichen Magd, die heißt Aline. Und zu Weihnachten, da beschenkt er sich selbst mit Spielzeugs, aber auch die armen Familien in seiner Umgebung. Und da begegnet ihm bei so einer Familie eine kleine Dame, etwas kleiner als gerade recht, schreibt E.T.A. Hoffmann. Und die wirft sich ihm regelrecht in die Arme, bedeckt ihn mit Küssen und freut sich, ihren Peregrinus endlich wiederzusehen. Das sind alles hochkomische Szenen, wie dieser arme junge Mann da quasi bedrängt wird. Und der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Wer ist überhaupt diese Dame? Die sagt, schön, dass ich dich wiedersehe, und sagt, ich bin doch deine Aline. Aber Aline ist doch die alte, hässliche Magd. Und diese Aline, die hat sowas Lolita und sowas Nixenhaftes. Und da klingt im Namen doch auch so nach Undine. Das war ja eine Erfolgsoper, die E.T.A. Hoffmann hier in Berlin inszeniert hat, bevor das Schauspielhaus abgebrannt ist. Und dann kommt heraus, diese Aline ist aber eigentlich auch eine Dörtje. Und die ist die Nichte des Flohbändigers. Nicht nur damit genug, sie ist nicht nur Aline Dörte, sondern sie ist auch die Prinzessin Gamami aus dem Märchenland Famagusta, die zwischendurch in ein Blütenstaubkorn einer Tulpe verwandelt wurde. Und diese eben Dörte Aline Gamami, die ist hinter diesem Meister Floh her. Das ist ein Floh, der aus diesem Flohzirkus entfleucht ist und auf dem Kragen von dem Peregrinus Zuflucht gefunden hat. Und sie sucht ihn eben, weil sie braucht seinen belebenden Stich. Und hinter der Prinzessin wiederum, da ist eine ganze Corona Männer hinterher, auch eben Peregrinus, der nicht so richtig weiß, ist er von ihr angezogen oder doch eher nicht. Und auch ein Blutegelprinz kommt vor. Und wie gesagt, so rasen wir durch diese Geschichte. Also man kann sagen, bei E.T.A. Hoffmann nähert sich das Wunderbare nicht auf leisem Pfoten, sondern es braust immer im Sturmeschritt in die Stube und wieder hinaus.
Okay. Ist das jetzt, also diese fantastischen Elemente, die du jetzt ja so ein bisschen angedeutet hast, Podcast von Meister Floh. Ist das das Typische und damit ja auch letztlich Einzigartige, wofür E.T. Hoffmann steht?
Ja, also das Typische ist, nichts ist wie es scheint und keiner ist der, für den man ihn hält. Jeder ist auch ein anderer. Sein Freund Pepusch, der ist zum Beispiel auch die Blumendistel Ceridit und er, Peregrinus, ist irgendwie auch der König. Also jede der Figuren hat einen Doppelgänger und eben diese Dotte kommt sogar in drei Erscheinungsformen vor. Und ganz typisch eben bei E.T. Hoffmann, da geht es immer um optische Geräte, Brillen, Ferngläser. Es gibt ja auch Fechtduelle mit Ferngläsern, aber hier geht es ja um das ganz Kleine, die Flöhe, den Meister Floh. Und der hat ein Mikroskop, ein Wundermikroskop. Das kann man in die Pupille setzen und das setzt er den Peregrinus in die Pupille. Dann kann er die Gedanken der Leute lesen. Und auch das ist wieder hochkomisch, wenn man liest, was sie sagen und was sie denken. Lustig besonders, als er versucht, die Gedanken der Dichter zu lesen. Und da sieht er nur ein Gewirr von Adern und Nerven, weil leider aus den Worten keine Gedanken folgen. Also, und dann am Ende aber die reife Werdung von dem Peregrinus ist eben, dass er auf dieses Gedankenmikroskop verzichten kann. Denn, und da geht es immer darum bei E.T. Hoffmann, das Staunenswerte ist das, dem blinden Auge des Menschen Unerforschliche. Am glücklichen oder vielleicht doch nicht so glücklichen Ende kommt die Wendung in das in die biedermännische Idylle. Das ist ja die Zeit des Biedermeiers. Statt für die erotische Tulpenprinzessin entscheidet sich E.T. Hoffmann oder beziehungsweise Peregrinus. Diese Tulpenprinzessin ist eine Erinnerung an seine wilde Theaterzeit in Berlin. Dann doch für ein unschuldig bescheidenes Röschen.
Okay, das Röschen macht das Rennen. Aber sag mal, da gab es ja offenbar eine Staatsaffäre um den Meister. Meister Floh, was hat es damit auf sich?
Also da schrieb zwar 1821, wir sind kurz nach den Karlsbader Beschlüssen der sogenannten Demagogenverfolgung, die sich vor allem gegen alle demokratischen Umtriebe, vor allem der Studenten, richtet. E.T. Hoffmann war ja hier am Berliner Kammergericht und er war auch dafür zuständig. Und da merkt man so seine ganze Zerrissenheit, denn er versucht auch in diesen Prozessen tatsächlich die zu verteidigen, die da angeklagt werden und kommt damit auch in Konflikt mit seinen Vorgesetzten. Und das, wenn man das liest, das hat dann doch was Hochaktuelles. Denkt man aktuell an die Staatsanwälte in den USA, die quasi auch das Recht beugen sollen. Und der macht sich vor allem über die Gesinnungsschnüffelei lustig, die hinter jedem harmlosen Wort eine Verschwörung sehen. Und in einem Kapitel eben im Meister Floh, da wird dieser Peregrinus verhaftet. Er soll eine Entführung begangen haben. Das behauptet eben ein geheimer Hofrat, der mit dem Namen Knarrpanti. Jetzt wird gar niemand vermisst, aber was sagt Knarrpanti? Na, hat man erst den Verbrecher, dann wird auch erst das Verbrechen entdeckt. Natürlich hinter diesem Knarrpanti, da steckte eben ein Porträt des wirklichen Polizeipräsidenten von Kanz und der hatte natürlich sofort ein Disziplinarverfahren gegen E.T. Hoffmann angestrengt und das Buch konnte nur zensiert erscheinen. Erst 1908 konnte es vollständig erscheinen.
Okay, was alles drinsteckt in dieser Geschichte. Thomas, ich danke dir. Mein Kollege Thomas Fitzel über E.T.A. Hoffmann und über dessen Märchen Meister Floh. Morgen feiern wir den 250. Geburtstag von E.T.A. Hoffmann. Ja, E.T.A. Hoffmann, morgen können Sie in unserer Sendung Klassik bis 12 Uhr, morgen um 11.10 Uhr ein Gespräch hören mit einem Literaturwissenschaftler, mit Professor Dr. Stefan Willer von der Humboldt-Universität. Und da geht es um E.T.A. Hoffmann als Musikschriftsteller und als Komponist. Soll ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden sein, wurde nämlich schon aufgezeichnet aus Termingründen. Ich habe es noch nicht gehört, aber alle Beteiligten haben total geschwärmt. Können Sie sich anhören morgen um 11.10 Uhr in unserer Sendung Klassik bis 12 Uhr hier auf Radio 3.